liebe heilige Ursula der Poesie, lieber Frieda von Ammon, ich bin immer, ich weiß nicht warum, aber weil in der Regel muss ich ja über andere reden und bin dann immer ganz gerührt, wenn jemand einen Aspekt aus dem, was man selber so geschrieben hat, herauspickt. Aber die Tiere sind in der Tat etwas, was mich natürlich interessiert. Immer natürlich unter der Voraussetzung, dass wir ja auch nur feine, aufrechte Tiere sind, wie es bei Hans Blumenberg heißt, denen die Wahrheit am Herzen liegt. Ich bin, wie sich auch herumgesprochen haben wird, eben nicht auf die Universität gegangen und habe immer, wenn ich etwas schreiben soll, was über Personen hinausgeht, ein bisschen zurückhaltend, weil ich denke, andere können das sehr viel besser. Aber ich bin aufgewachsen in den 60er Jahren und bin aufgewachsen zum Beispiel mit den Noten zur Literatur von Adorno. Und auf dem ersten oder zweiten Band stand hinten drauf, jedes Kunstwerk hat im entscheidenden Moment Glück gehabt. Oder, da habe ich es nochmal rausgesucht, der Gehalt des Kunstwerks beginnt genau dort, wo die Intention des Autors aufhört. Und man fragt sich natürlich, wenn man sich so einmal durch die Literatur gelesen hat, stimmt das eigentlich, ist das wahr, dass der Gehalt des Kunstwerks genau dort beginnt, wo die Intention, also der Wille des Autors aufhört. Und deshalb habe ich Frieda von Ammon vorgeschlagen, ein paar Überlegungen oder eigentlich Zusammentragungen über dieses Problem zu sammeln und vorzutragen. Und wie immer ist es bei mir natürlich kein ordentlicher Vortrag geworden. Ich kann das einfach nicht, sondern eine, ja, weiß auch nicht was. Naja, wir bringen es hinter uns. Wenn in Deutschland in den letzten Jahren von Poesie die Rede war, hatte man fast immer den sonderbaren Eindruck, es werde vom Besuch am Bett eines Todkranken berichtet. Ja, er atmet noch, angeschlossen an Subventionsschläuche, die ihn künstlich ernähren. Aber, ganz unter uns gesagt, der marode Patient wird natürlich nie wieder auf die Beine kommen. Woran ist er denn erkrankt, fragt man besorgt und erhält die Antwort an mangelnder Aufmerksamkeit. Keiner mag ihn so richtig. Keiner will seine kryptischen Verse lesen, die sich mit dem großen Ganzen und den kleinen Besonderheiten beschäftigen. Kein Student mag mehr herausfinden wollen, worin die Schönheit von Gedichten besteht, klagen die Professoren, weil der Reichtum und die Schönheit der Sprache für junge Menschen mit Twitter-Erfahrung kein Problem mehr darstellt. Und die Buchhändler, wenn sie überhaupt eine sogenannte Lyrik-Ecke pflegen, mögen gar nicht an das Shelf-Life und die Umschlaggeschwindigkeit dieser dünnen Bände denken, die mit merkwürdigen Titeln die herumschweifenden Kunden eher abschrecken als anziehen. Und trifft man bei Dichterlesungen, unser Abend hier ausgenommen, nicht vorwiegend ältere Herrschaften, denen man ansieht, dass sie bewusst auf die im Monatstakt sich ablösenden Modernitätsschübe verzichten, die von den jüngeren Generationen geradezu enthusiastisch begrüßt werden. Mit anderen Worten, das Klima für Poesie, für Lyrik oder Gedichte hat sich in den letzten Jahrzehnten nach der triumphalen Aufnahme von Günter Eich und Peter Huche, H.C. Artmann, Ingeborg Bachmann, Spiegeltitel, Paul Celan, Peter Rümkopf, Erich Fried und natürlich Hans Magnus Enzensberger, hier unseren Münchner Dichter, erheblich abgekühlt. Und die große Verehrung der komischen Verse Robert Gernhardts passt in dieses Bild. Man konnte die Peinlichkeit, mit Gedichten nichts anfangen zu können, einfach weglachen. Die Nachrufe sind schon geschrieben, wie heute üblich. Sie müssen nur immer wieder dem Zeitgeist angepasst werden. Manche sprechen auch gemeinerweise von Scheintoten oder Poltergeistern, die in abgelegenen Bezirken, die der normale und normal sprechende Mensch nur in Begleitung von ausgebildeten Pädagogen betritt, ihr Unwesen treiben und mit seltsamen Wortkombinationen die Besucher erschrecken. Der akademischen Zunft, den abgeklärten Profis des Gegenwartsgeschäfts, gilt die Poesie, die Lyrik oder das Gedicht, das ganze Dichten und Trachten, ohne dies für eine im Zeitalter der neuen Medien längst überständige Beschäftigung, die es nach dem Ende der Literatur als Kunst eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, aber eben noch geduldet wird. 98% der Poetikvorlesungen werden auch dann von Romanciers oder Prosaschriftstellern bestritten, wenn sie gar nichts zu sagen haben. Prosa steht merkwürdigerweise immer noch im Ruf von Seriosität, während Lyrik im unsoliden Bereich gesehen wird, was nicht nur, aber doch auch mit ihrem Marktwert zu tun hat. Es kann einer nicht ganz bei Trost sein, der sein Leben mit dem Schreiben von Gedichten zubringen will. Aber in der Hauptsache geht es doch wohl darum, dass das, was nicht sein soll, partout nicht totzukriegen ist. Das ist der eigentliche Skandal. Auf verwirrende Weise wirken in der Geschichte der Lyrik Ursprung, Verlust, Bewahrung, Unterbrechung, Erneuerung, Abwendung zusammen. Es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, für dieses Gemenge unterschiedlicher, oft entgegengesetzter Tendenzen einen angemessenen Begriff zu finden. Kontinuität, Tradition, Gedächtnis, Erinnerung. Vielleicht vermag der Begriff Nachleben am ehesten den Zusammenhang von alter und neuer Lyrik zu erfassen. Nachleben ist ein Leben nach dem Leben, wie es Gespenstern beschert ist. Dieser Begriff spricht dem Ursprung der Lyrik eine Notwendigkeit zu, das Leben, die dem Nachleben nur in geringerem Maße zukommt. Aber gerade in diesem Widerspruch liegt der Reiz der neuen Lyrik, möglich zu machen, was unmöglich ist, um sich einige Verse lang in einer entschwindenden und schon früher nicht recht realitätstauglichen Welt aufzuhalten. Das war ein Zitat, so steht es in der Einleitung zu Heinz Schlaffers Buch Geistersprache. Was heißt das, möchte man ausrufen. Gehören die Gegenstände der Lyrik einer verschwindenden Welt an? Oder ist es die Lyrik als solche, ihre Art und Weise des Ausdrucks, ihre Formen, ihre gebrochenen Zeilen, die heute definitiv nicht mehr realitätstauglich ist? Aber warum eigentlich? Sehen wir denn nicht auf der ganzen Welt, inklusive die afrikanischen Länder, deren Gedichte wir erst jetzt wahrzunehmen beginnen, wie enorm realitätstauglich gerade die Poesie ist, sogar in Amerika, wo viele der sogenannten realitätstauglichen Dinge den Beweis erbringen, mit der Realität nichts mehr zu tun zu haben. Man kann also fragen, sind moderne Gesellschaften überhaupt realitätstauglich? Oder das Netz? Warum fordern gerade Gedichte dazu heraus, dass die Rede über sie einen abschätzig ironischen Ton annimmt? Warum soll sich das Gedicht ständig rechtfertigen? Man erinnert sich gerne an Josef Brodskys Nobelpreisträge, in der es heißt, das Einzige, was ein Dichter der Gesellschaft schuldet, ist gut zu schreiben. Da er sich in einer Minderheit befindet, bleibt ihm nichts anderes übrig. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, versinkt er in Vergessenheit. Die Gesellschaft andererseits schuldet dem Dichter nichts. Da sie qua Definitionem die Mehrheit ist, sieht sie für sich andere Optionen, als Gedichte zu lesen, gleichgültig, wie gut sie geschrieben sind. Diese Nichtwahrnehmung führt dazu, dass die Gesellschaft auf jene Sprachebene herabsinkt, in der sie das leichte Opfer eines Demagogen oder Tyrannen wird. Demagogen und Tyrannen, zwei Begriffe aus dem reichen Erfahrungswortschatz des sowjetischen Emigranten Brodsky, können wir getrost durch zwei Begriffe aus unserer demokratischen Welt ersetzen. Sie ändern nichts an der selbstbewussten Aussage. Aber noch einmal Heinz Schlaffer. Das moderne Gedicht entzieht sich nicht nur der Gemeinschaft, der die Lyrik einst diente. Es wendet sich nicht einmal den einzelnen, um Verständnis bemühten Leser zu. In Brodskys radikaler Perspektive hätte die Gemeinschaft oder die Gesellschaft nachgerade die Pflicht, sich um das Gedicht zu kümmern und nicht umgekehrt. Und stimmt es überhaupt, dass sich das moderne Gedicht dem Leser bewusst verweigert? Man fragt sich natürlich, wie es zu einem solchen eklatanten Missverständnis kommen kann. Denn natürlich gibt es keinen Dichter auf der Welt, der mit Vorsatz so schreibt, dass er nicht verstanden wird. Und überdies gibt es für Hilfesuchende geeignete Institute, wie zum Beispiel das Lyrikkabinett, um für hermeneutische Nachhilfe zu sorgen. Irgendwann kommt man zu der Ansicht, dass auch der kluge Professor Schlaffer zu der Fraktion jener gehört, die der Lyrik ihre moralische Berechtigung absprechen. Deshalb wollen wir noch einmal hören. Wenn aus der Inspiration eine seltsam anmutende, auf den ersten Blick ungeordnete Sprechweise hervorgeht, so muss der Leser gerade im Stammeln des Dichters die Einwirkung höherer Geister vermuten, die sich nicht an die grammatischen oder semantischen Regeln der Normalsprache halten. Lyrisches Stammeln ist, obgleich es alle Konventionen des Verses verletzt, nicht Prosa, sondern Manifestation einer geistigen oder geisterhaften Macht im Dichter. Da wir uns für geistige wie für geisterhafte Mächte interessieren, rufen wir nach Beispielen. Und schon bietet uns Heinz Schlaffer zwei Zitate an, eines von dem griechischen Nobelpreisträger Odysseas Elitis und eines von dem tief im Surrealismus verwurzelten französischen Dichter René Char, einem Resistance-Kämpfer aus der Provence, der in Frankreich als einer der bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts gilt und auch bei uns früher viel gelesen wurde, dank der Übersetzungen von Lothar Klüner, Paul Celan oder Peter Handke. René Char, der mit den besten bildenden Künstlern von Braque bis Picasso, kann man hier nachschauen, zusammengearbeitet hat, schrieb: Dichtung ist zugleich Wort und die sprachlose Herausforderung unseres Anspruchsvollseins um der Heraufkunft einer Wirklichkeit willen, die nicht ihresgleichen haben wird, die unverweslich ist. Dichtung ist zugleich Wort und die sprachlose Herausforderung unseres Anspruchsvollseins um der Heraufkunft einer Wirklichkeit willen, die nicht ihresgleichen haben wird, die unverweslich ist. Von René Char gibt es eine Menge solcher, nicht zuletzt von der Bibel inspirierten Zaubersprüche, die das Elend wenden wollen in etwas Anspruchsvolles, auf jeden Fall in etwas anderes. Im Zusammenhang gelesen, ergeben sie einen Wunschkatalog für eine andere, bessere Wirklichkeit. Herrn Schlaffer ist darüber erbost. Was Gedichten erlaubt ist, sagt er, kühne Wünsche zu äußern, ohne sich darum zu kümmern, ob sie erfüllbar sind, das setzt die volltönende, von keinem Realitätssinn gezügelte Emphase der Festansprache fort, um das ergriffene Publikum von der Sonderstellung des lyrischen Dichters zu überzeugen. Wäre die Welt, wie Char und Elitis sie zu erfahren behaupten, so endete das aufgeklärte Zeitalter der Literatur und es begänne die Wiederkehr eines Geisterreichs, deren Sprache einst nur Schamanen verstanden. Man spürt bei Schlaffers Ausfällen gegen die lyrische Sprechweise die unterdrückte Wut darüber, dass da offenbar immer noch etwas west, was eigentlich weg sein müsste. Das Abendland ist für ihn in Gefahr, aus den aufgeklärten, sauberen Händen der Akademiker in die unsauberen der Bänkelsänger hinüberzugleiten. Auch mit der ihm eigenen Ironie kommt er nicht weiter, was ihn noch mehr ärgert. Da wir andererseits alle, auch die Dichter, unter mehr oder weniger demokratischen Sicherheiten leben, kann dieses schamanistische Gebrabbel, das sich auf Eingebung, auf Inspiration, auf Ekstase beruft, auch nicht einfach unterdrückt oder verboten und damit aus der Welt geschafft werden. Im Gegenteil, Zitat, das aus dem Dienst an einem Zweck entlassene Gedicht wird zu einem Selbstzweck, zu einem beliebig oft wiederholbaren ästhetischen Ereignis. Wie keine andere literarische Gattung stellt nun das Gedicht eine schöne, von aller prosaischen Wirklichkeit abgewandte, in sich vollständige Gestalt dar. Deshalb kann die Beschäftigung mit Lyrik wie eine gesellschaftliche Selbstauszeichnung betrieben werden. Liebhaber von Gedichten scheinen über die Prosa des Alltags und der Romanlektüre erhaben zu sein. Abgesehen davon, dass bei halbwegs objektiver Betrachtung ein Blick auf die Poesie des 20. Jahrhunderts nicht zu dem Schluss kommen kann, es handle sich um eine von aller prosaischen Wirklichkeit abgewandte Gattung, die allein von snobistischen Kennern geschätzt wird, denen der moderne Roman zu trivial, zu zeitbezogen erscheint, ist der Begriff der gesellschaftlichen Selbstauszeichnung, selbst wenn er ironisch gemeint sein sollte, zumindest fragwürdig. Mir fällt keine gesellschaftliche Instanz ein, die vor dem Dichterischen noch in die Knie ginge, vor dem Dichter schon gar nicht. Erinnert sei an den polnischen Dichter Tadeusz Różewicz, der im Anmeldeformular eines Münchner Hotels bei der Zeile Beruf treuherzig geschrieben hatte, Dichter, da er der Ansicht war, dass diese Bezeichnung in Deutschland trotz aller historischen Verwerfungen immer noch als Auszeichnung gelten würde. Der berühmte polnische Dichter, der einst als junger Mann, als Partisan gegen die deutsche Besatzung seiner Heimat gekämpft hatte und trotzdem viel von deutscher Kultur und besonders von deutscher Poesie hielt, wurde rasch eines Besseren belehrt, als der Portier nämlich barsch auf Vorkasse bestand. Einem Dichter ist nicht zu trauen. Wir haben uns damals, als Rugewitsch mir diese Begebenheit erzählte, überlegt, in welchem Land ein Hotelportier ausgerufen hätte: Ah, ein Dichter, herzlich willkommen. Ich gebe Ihnen gleich das beste Zimmer und die ersten 5 Flaschen Wein gehen selbstverständlich aufs Haus. Eine Art des Willkommenheißens, die jedem drittklassigen Schauspieler aus einer Fernsehserie oder einem zweitklassigen Fußballspieler automatisch zuteil wird. Tadeusz tippte, wenn auch nicht sehr überzeugt, auf Mexiko, weil der höfliche Dichter Octavio Paz sein Land einmal als Diplomat vertreten hatte. Mir fiel kein Land ein, in dem selbst ein Portier Achtung vor einem Dichter hätte, es sei denn, der Portier ist, wie zum Beispiel mein rumänischer Freund André Zanca, selbst ein erstklassiger Dichter. Und schließlich ein letztes Zitat aus Heinz Schlaffers Geistersprache, weil diese Studie auf geradezu vorbildliche Weise die gängigen Vorurteile gegen die Poesie zusammenfasst. In der Einleitung heißt es: Gedichte sind leicht zu erkennen und schwer zu begreifen. Schwer ist zu begreifen, weshalb und wozu es diese apart geformte Ausnahme von der üblichen Art zu reden und zu schreiben gibt. Der ungewöhnlichen Form, den ausgefallenen Wörtern und Wortfügungen eines Gedichts begegnen die Bildungsinstitutionen, Deutschunterricht und literaturwissenschaftliche Seminare mit dem Vorsatz, durch Interpretation jenen unvernünftigen Aufwand poetischer Mittel auf eine vernünftige Aussage zurückzuführen. Weniger abgebrühte Leser als ich, besonders wenn sie sich für Dichtung, Poesie oder Lyrik interessieren, hätten nach diesem Satz das Buch mit einem lichtenbergschen Fluch in die Ecke geschmissen. Lieber Heiland, hätten sie gerufen, sind wir denn nicht von 1000 aparten Spezialsprachen umgeben, die mit unvernünftigem Aufwand uns das Leben vergällen? Spricht die Justiz oder die Medizin oder die Molekularbiologie oder gar die metaphernsüchtige Börse nicht vollständig anders als in der üblichen Art? Kann man in diesem Babylon von Spezialsprachen überhaupt noch von einer üblichen Art zu reden und zu schreiben sprechen? Kennt die Bedienungsanleitung eines Staubsaugers nicht viel mehr ausgefallene Wörter und Wortfügungen als ein Gedicht von, sagen wir, Inga Christensen oder Ilse Eichinger? Und treibt die moderne Poesie tatsächlich einen unvernünftigen Aufwand mit den poetischen Mitteln, der die sogenannten Bildungsinstitutionen dazu zwingt, in diesem Gestrüpp eine vernünftige Aussage zu finden? Ist nicht das Gegenteil der Fall? Die moderne Poesie, die nicht mehr auf Teufel komm raus eine vorgesetzte Form füllen muss, kann getrost auf viele überflüssige Wörter verzichten, während die Geisteswissenschaften oft auf exzessive Weise von ausgefallenen Wörtern und Wortfügungen Gebrauch machen. Gedichtbände haben in der Regel einen Umfang von 100 Seiten und lassen sich, wenn sie etwas taugen, ohne Spezialkenntnisse mit Vergnügen lesen. Kann man das von nicht allen, aber vielen geisteswissenschaftlichen Untersuchungen, auch von solchen, die sich mit Poesie beschäftigen, noch sagen? Aber diese Kopfschmerzen sollen uns heute nicht interessieren. Ich wollte nur auf die seltsame Aggressivität der akademischen Forschung, auch hier in Deutschland, hinweisen, die wie ein Schatten an der Dichtung klebt. Der Luxuscharakter von Gedichten ist offenbar immer noch ein Stachel im Fleisch derjenigen, die von der Prosa das Heil der Welt erwarten. Werch ein Irrtum. Aber es geht auch anders, wie wir später am Beispiel Peter von Matz sehen werden. Eine der wichtigsten Fragen, die sich sicher, zumindest hin und wieder, jeder Lyrikleser und jeder Autor von Gedichten stellt, fragt Adam Zagajewski, der polnische Dichter aus Krakau, existiert das Poetische, dieses Licht, ohne das kein großes Gedicht entstünde, nur in unserer Fantasie, in den wohltuenden, intensiven Illusionen der Eingebung, der Inspiration? Oder hat es eine Entsprechung in der Wirklichkeit? Ist es nur ein Sprung der Vorstellungskraft, eine Feier der Einbildung, ein Festival der Sprache, die ihre unerschöpflichen Vorräte mobilisiert wie ein Athlet auf dem Jahrmarkt? Oder ist es auch Wahrnehmung von etwas, das im Alltag verborgen ist, aber dennoch real existiert? Von der Antwort auf diese Frage hängt viel ab. Ich würde, wenn man mich darauf anspräche, sagen, ich zweifle oft und ich fürchte manchmal, dass dieses Licht nur ein Elmsfeuer ist, das auf den Masten unserer Fantasie leuchtet. Aber letztendlich, nach der Befreiung vom Zweifel, von einem reinen und festen Standpunkt aus, würde ich doch sagen, dass das, was in der Dichtung ungewöhnlich, wunderbar und sehr selten ist, aus der Wirklichkeit resultiert, aus jener Schicht der Wirklichkeit, die sich nur bisweilen enthüllt, aus jenem Element der Welt, aus dem der Glanz, das Licht kommt. Aber was bedeutet dieses Licht? Ist das nur ein Wort? Oder ist das, was heißt das? Was bedeutet das eigentlich, dieses Licht? Bevor ich Ihnen meine eigene Lichtsammlung anknipse, greife ich lieber auf einen sehr frühen Aufsatz von Hans Blumenberg zurück. Licht als Metapher der Wahrheit, wo es heißt, Licht kann der gerichtete Strahl, die wegweisende Leuchte im Dunkel, die vordringende Entmachtung der Finsternis, aber auch die blendende Überfülle, ebenso wie die unbestimmbar allgegenwärtige Helle sein, in der alles darin steht. Das selbst nicht Erscheinende erscheinen lassen, die unzugängliche Zugänglichkeit der Dinge. Licht und Finsternis können die absoluten metaphysischen Gegenmächte repräsentieren, die sich ausschließen und doch das Weltgefüge zustande bringen. Oder das Licht ist die absolute Seinsmacht, die die Nichtigkeit des Dunkels enthüllt, das nicht mehr sein kann, wenn erst einmal Licht geworden ist. Licht ist das Eindringliche. Es schafft in seiner Fülle jene überwältigende, unübersehbare Deutlichkeit, mit der das Wahre heraustritt. Es erzwingt die Unentziehbarkeit der Zustimmung des Geistes. Das Licht bleibt, was es ist, während es Unendliches an sich teilhaben lässt. Es ist Verschwendung ohne Schwund. Licht schafft Raum, Distanz, Orientierbarkeit, angstloses Schauen. Es ist Geschenk, das nicht fordert, Erleuchtung, die ohne Gewalt zu bezwingen vermag. Wenn man in dieser Perspektive die Überlegungen des philosophisch geschulten Adam Zagajewski liest, bekommt sein Begriff von Licht eine Dimension, die weit über unseren normalen Gebrauch des Wortes hinausgeht. Sein Licht bildet eine Brücke von der metaphorischen zu einer metaphysischen Sicht auf die Welt und verbindet sich mit der reichen Lichtsprache der christlichen Religion, deren abnehmende, aber noch immer weithin sichtbare Leuchtkraft ja auch die moderne Poesie oft nachhaltig erhellt hat, nicht zuletzt die von Adam Zagajewski selber, wie Sie sich ja haben überzeugen können, da er hier schon aufgetreten ist. Was aber ist die Inspiration, der Sprung der Vorstellungskraft, die Feier der Einbildung, von der Zagajewski spricht? Die Griechen, schreibt der amerikanische Dichter Kenneth Koch, dachten oder sagten zumindest, die Inspiration verdanke sich der Muse. Aber bis heute hat niemand diese Muse ausfindig machen können. Aber die Poesie ist eben nicht, wie das logische Denken, eine Kraft, deren Gebrauch den Befehlen des Willens gehorcht, wie es Shelley sehr genau ausgedrückt hat. Kein Mensch kann sagen, sagt Shelley, ich will dichten. Selbst der größte Dichter kann das nicht sagen. Denn kaum beginnt die Dichtung Gestalt anzunehmen, ist die Inspiration auch schon im Schwinden. Und die herrlichste Poesie, die je der Welt mitgeteilt wurde, ist wahrscheinlich nur ein schwacher Abglanz der ursprünglichen Vorstellung des Dichters. Mit anderen Worten, ich wende mich an die großen Dichter unserer Zeit und frage, ob es nicht ein Irrtum ist, zu behaupten, die schönsten Stellen der Poesie seien die Frucht von Arbeit und Fleiß. Shelley behauptet sogar zu wissen, dass die Muse dem großen Milton bei der Abfassung seines Paradise Lost den nicht vorherbedachten Gesang diktiert habe. Fest steht für die Engländer seiner Generation, dass die Poesie nicht der Kontrolle durch die aktiven Kräfte des Geistes unterworfen ist und dass ihre Geburt und Wiederkehr keine notwendige Beziehung zum Bewusstsein oder zum Willen haben. Oder in den Worten von John Keats: Es ist leichter, darüber nachzudenken, was Dichtung sein sollte, als Gedichte zu schreiben. Wenn Dichtung nicht so natürlich wächst wie die Blätter an einem Baum, soll man besser überhaupt nicht dichten. Dass der Dichter nur das Medium ist, durch den es dichtet, bringt Keats wunderbar auf den Punkt und erklärt damit auch, warum Dichter oft so langweilig sind. Von allem, was existiert, ist der Dichter am unpoetischsten. Von allem, was existiert, ist der Dichter am unpoetischsten, weil er keine Identität hat. Er ist fortwährend darauf aus, nach einem anderen Körper zu suchen und ihn auszufüllen. Die Sonne, der Mond, das Meer und Mann und Frau, beides Geschöpfe mit impulsivem Wesen, sind poetisch und haben ein unabänderliches Attribut an sich. Der Dichter hat keins, keine Identität. Er ist bestimmt das unpoetischste von allen Geschöpfen Gottes. Mit solchen harten Zurechtweisungen sind alle Reime Schmiede, die etwas sagen wollen, in die Schranken gewiesen. Stefan George, der Dichter aus Rüdesheim bei Bingen, sagt es rundheraus: In der Dichtung, wie in aller Kunstbetätigung, ist jeder, der noch von der Sucht ergriffen ist, etwas sagen, etwas wirken zu wollen, nicht einmal wert, in den Vorhof der Kunst einzutreten. Es ist eine Binsenwahrheit, dass auch der heiligste Dichter nur die gesprochene Sprache zur Verfügung hat, die alle im Mund führen, und nicht etwa eine eigene, obwohl es auch das gegeben hat. Er braucht also die Inspiration, um, wie Paul Valéry, der Theoretiker der Poésie pure, es ausgedrückt hat, aus dem Material vulgärer Herkunft eine künstliche, ideale Ordnung zu schaffen. Valéry ist sich dieses paradoxen Problems nur allzu bewusst. Wenn es sich vollständig lösen ließe, überlegt er, das heißt, wenn es dem Dichter gelingen könnte, Werke zu konstruieren, wo nichts mehr von allem, was Prosa ist, in Erscheinung träte, dann könnte man von reiner Poesie sprechen, wie von etwas, das es gibt. So ist es aber nicht. Der praktische oder pragmatische Teil der Sprache, die Gewohnheiten und die logischen Formen und die Unordnung und Irrationalität, die man im Wortschatz vorfindet, machen die Existenz solcher Schöpfungen absoluter Poesie unmöglich. Aber es ist leicht zu begreifen, dass der Begriff eines solchen idealen oder imaginären Zustandes für die Beurteilung jeder feststellbaren Dichtung von höchstem Wert ist. Dieses Paradox, das dem rationalen Kopf von Valéry nicht lösbar schien und das ihn für viele Jahrzehnte zur Einstellung des Gedichteschreibens zwang, mussten andere auf ihre Weise lösen. Bekannt geworden ist Hugo von Hofmannsthals hochfliegendes Gespräch über Gedichte, in dem er den epiphanischen Augenblick, der mit akuter Plötzlichkeit alles verändert, beschwört. Was niemals da war, nie sich gab, jetzt ist es da. Jetzt gibt es sich, ist Gegenwart, mehr als Gegenwart. Was niemals zusammen war, jetzt ist es zugleich, ist es beisammen, schmilzt ineinander die Glut, den Glanz und das Leben. Die Landschaften der Seele sind wunderbarer als die Landschaften des gestirnten Himmels. Diese Abgründe, in denen das Leben sich selbst verschlingt, kann ein Augenblick durchleuchten, entbinden, Milchstraßen aus ihnen machen. Und diese Augenblicke sind die Geburten der vollkommenen Gedichte. Wie dieser ekstatische Augenblick zu erreichen ist und ob er irgendwie künstlich oder spirituell herbeigeführt werden kann, weiß natürlich auch Hugo von Hofmannsthal nicht. Aber da es eben vollkommene Gedichte gibt, muss von der Möglichkeit seiner Existenz ausgegangen werden. Dass diese Gedichte überhaupt entstehen, ist nicht nur für ihn ein Wunder. Dass es Zusammenstellungen von Worten gibt, aus welchen, wie der Funke aus dem geschlagenen, dunklen Stein, die Landschaften der Seele hervorbrechen, die unermesslich sind wie der gestirnte Himmel, Landschaften, die sich ausdehnen im Raum und in der Zeit und deren Anblick abzuweiden in uns ein Sinn lebendig wird, der über alle Sinne ist. Was aber befähigt den Dichter, diesen Stromschlag des Numinosen, diesen Einbruch des Plötzlichen anzulocken? Octavio Paz, dem mexikanischen Dichter und Essayisten, verdanken wir eine große Studie zur Inspiration, in der die Liste der poetischen Zündungen noch verlängert wird. Auch er geht von der Beobachtung aus, dass sich das Gedicht nicht vorsätzlich machen, herstellen lässt wie ein Werkstück. Selbst wenn alle Teile bereit liegen, vom Sujet bis zur Entscheidung, ob der Text gereimt werden soll oder nicht, selbst wenn der Rhythmus und der Ton gefunden sind und sich sogar Bilder eingestellt haben, die dem Dichter passend erscheinen für die Stimmung seiner Arbeit, muss das Gedicht nicht glücken. In aller Regel glückt es eben nicht, was Gottfried Benn zu der deprimierenden Einsicht gebracht hat, dass jeder Dichter bestenfalls eine Handvoll guter Gedichte schreiben kann. Auch wenn wir geneigt sind, diese Zahl für das Ergebnis einer schlechten Laune zu halten und wir bei Goethe oder Heine wenigstens zwei Hände brauchen, um die geglückten Verse abzuwiegen, so zeigt diese Beobachtung im Umkehrschluss doch etwas Richtiges an. Offenbar braucht es gut und gerne 1000 Gedichte, um 5 oder 6 Mal Wunderwerke zu schaffen, die wir unabhängig von der Zeit und den Umständen, da sie entstanden, als Meisterwerke ansehen. Es braucht offenbar die beständige poetische Praxis, eine lebenslange Aufmerksamkeit gegenüber den Worten und ihren Bedeutungen, um das Tor für den Einbruch des Ungeplanten, für das plötzliche Erscheinen der Epiphanie offen zu halten. Wie dieser unangemeldete Gast zum Dichter findet und wann er erscheint, ist weder dem Bewusstsein bekannt noch der Planung zugänglich. Selbst die Bereitstellung von Lockmitteln, vom Absinth über faulende Äpfel bis zum Kokain oder auch nur zur bedingungslosen Einsamkeit, hat die Inspiration nicht überreden können, in der Sekunde, da sie so dringend gebraucht wurde, aus einer Ansammlung schön geformter Wörter ein Gedicht zu machen. Peter von Matt, der Zürcher Germanist und Schriftsteller, auf dessen Theorie zum geglückten Gedicht wir noch zurückkommen, hat das lange Ausbleiben und plötzliche Erscheinen der Inspiration am Beispiel der Entstehung von Rilkes Sonetten an Orpheus beschrieben. Berühmt, zu Recht berühmt, weil unglaublich als Vorgang, ist die Entstehung von Rilkes Sonetten an Orpheus und die Vollendung der Duineser Elegien. Nach jahrelangem Warten und Zweifeln, ob das große Schaffen überhaupt je wieder einsetzen würde, wirft Rilke in 4 Tagen den ersten Teil der Sonette an Orpheus auf das Papier. 26 Gedichte der schwierigsten Form, eine der magischen Verlautbarungen des 20. Jahrhunderts. Er erfährt den Vorgang als rätselhaftes Diktat. Da ist es wieder, wie bei Milton. Diese Sonette, schreibt er an einen Bekannten, sind vielleicht das Geheimste mir selber in ihrem Aufkommen und sich mir auftragen, rätselhafteste Diktat, das ich je ausgehalten und geleistet habe. Der ganze erste Teil ist in einem einzigen atemlosen Gehorchen zwischen dem 2. und 5. Februar 1922 niedergeschrieben, ohne dass ein Wort im Zweifel oder zu ändern waren. Der Februar 1922 wird ein dämonischer Monat, dämonisch im antiken Sinn, der dämonischste vielleicht der ganzen deutschen Literatur. Die Duineser Elegien, als Unternehmen vor Jahren abgebrochen, sie werden alle 10 in einer einzigen Woche vom 7. bis zum 14. Februar 1922 vollendet. Und vom 15. bis 23. Februar fliegen noch einmal 29 Gedichte auf das Papier, der zweite Teil der Sonette an Orpheus. Was dieses Erlebnis, dieser Ansturm der überraschendsten Worte, die ihm buchstäblich zufliegen, monumental unter Beweis stellt, ist die grundsätzliche Hilflosigkeit der Dichter dem Gedicht gegenüber, welche Hilflosigkeit wiederum zusammenhängt mit der Kategorie der Vollkommenheit. Denn vollkommen, schreibt Peter von Matt, kann das Gedicht nur in dem Maße sein, als es den planenden Willen übersteigt. Nur ein halbwegs stabiles Subjekt kann über einen planenden Willen verfügen. Der Dichter gibt also freiwillig einen Teil dieses Willens auf, um das Ungeplante zuzulassen. Ob und wie es ihm gelingt, sich mit den Augen eines fremden Wesens zu sehen, um sich von der schrecklichen Pflicht, Subjekt zu sein, endlich einmal zu erholen, wie Hans Blumenberg gesagt hat, wissen wir nicht, weil wir nur das Ergebnis, das vollkommene Gedicht kennen. Die Hirnforschung wird uns früher oder später darüber aufklären können, wie dieser Überfall genau funktioniert, der für einen Moment, wie lange eigentlich, das Bewusstsein außer Kraft setzt oder eine Operation ausführt, die an einen geglückten Bankraub erinnert. Auf jeden Fall geht alles so schnell, dass der Hergang nur schwer zu rekonstruieren ist. Der Dichter, heißt es bei Hans Blumenberg, simuliert die Distanz des unbeteiligten Zuschauers, indem er den Dingen noch die letzten Reste von Vertrautheitsqualitäten abstreift, die sie als mit seiner Welt seiend erscheinen lassen könnten. Blumenberg zitiert in diesem Zusammenhang auch Jean-Paul Sartre, der in seinem Essay über den französischen Dichter Francis Ponch geschrieben hat: Dieses Bemühen, sich von außen zu sehen, ist eine Folge von Gottes Tod. Solange Gott lebte, war der Mensch ruhig. Er wusste, sich beobachtet. Heute, da er allein Gott ist und sein Blick alle Dinge umfasst, verrenkt er seinen Hals, um zu versuchen, sich selbst zu sehen. Der Dichter ist, und das unterscheidet ihn nur wenig vom Rest der Menschheit, nicht der alleinige Herr im Haus. Wenn er dichtet, redet immer einer mit. Ist das überhaupt ein erstrebenswerter Zustand? Ist die Menschheit in der Moderne nicht angetreten, die vielen Stimmen, die in einem mitreden, und nicht nur das, sondern auch kontrollieren und mitbestimmen wollen, zum Schweigen zu bringen, damit das selbstbestimmte Ich, das Heinz Schlaffer voraussetzt, sich gerade heraus äußern kann? Wenn wir so vieles nicht in der Hand haben, sind wir dann nicht bloße Schauplätze eines inneren Geschehens und also gar keine Akteure, keine Subjekte? Fragt Peter Biri, der Philosoph der Selbstbestimmung. So kann es nur dann aussehen, wenn wir die Chimäre eines allmächtigen Subjekts vor Augen haben, das über sich in jeder Hinsicht frei verfügte. Für ein reales Subjekt und einen wirklichen Akteur genügt es, ein unbewachter Schauplatz zu sein, auf dem sich die richtige Art von Drama abspielt. Es gehört ohne Frage